Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Viertelstunde, die sich heute drehen soll um Assassin's Creed Origins. Das habe ich inzwischen nämlich rund 20 Stunden lang gespielt. Zeit genug also für eine fundierte Ersteinschätzung im Rahmen der Viertelstunde, der möglicherweise noch ein großer Sonntagspodcast folgen könnte. Einstweilen aber zur Viertelstunde und zu dem Gast, den ich mir dazu eingeladen habe, der mir Löcher in den Bauch fragen soll, nämlich der leicht kränkliche, aber hoffentlich sehr neugierige Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo Jochen. Hallo, liebe Zuhörer. Los geht's.
Dann fang doch einfach mal an. Du hast jetzt eine Viertelstunde Zeit, mich alles zu fragen, was du über Assassin's Creed Origins wissen willst. Es gibt ja draußen schon eine ganze Menge Tests von dem Spiel, die in der Regel alle sehr, sehr positiv ausfallen. Was interessiert dich? Was willst du wissen?
Na gut, die Ubisoft-Entwickler sind bei den Assassin's Creed-Spielen stets famose Weltenbilder, ob das revolutionäre Paris, das viktorianische London, herrlich, das hat mir immer gut gefallen. Wie gut wird mir denn das antike Ägypten zu Zeiten von Kleopatra gefallen?
Auf der visuellen Ebene, glaube ich, wird es dir sogar noch besser gefallen als alles, was Ubisoft in der Vergangenheit in Assassin's Creed umgesetzt hat. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist die schönste Open World, in der ich mich je bewegt habe. Es ist möglicherweise nicht die technisch beste Open World, die es gibt. Da könnte man wahrscheinlich mit so Spielen wie Horizon Zero Dawn ein Argument aufmachen, was zum Beispiel Texturen und so weiter angeht. Aber es ist die abwechslungsreichste und die visuell am beeindruckendsten inszenierte, in der ich mich bislang bewegt habe. Sie schaffen es wirklich, dass ich mich fühle, als wäre ich in einem antiken Ägypten, einfach rein auf dieser visuellen Schiene. Es gibt kleine Dörfer, es gibt größere Städte, es gibt landschaftlich alles von weitläufigen Wüsten mit Sandstürmen bis zu fruchtbaren Schwemmländern am Nil bis hin zu der eher ägyptisch angehauchten Architektur in Alexandria, was einer der großen Hubs ist. Wenn man sich dann weiter in den Süden Ägyptens bewegt, wird es dann ägyptischer in Anführungszeichen, also mit Anubis-Statuen, später dann den Pyramiden und so weiter und so fort. Es schafft also wirklich dieses Gefühl, dass ich mich in einem Land bewege. Nicht nur in einem Ausschnitt einer Spielwelt, sondern wirklich, dass antike Ägypten mir zu Füßen liegt und es sehr, sehr glaubwürdig und sehr, sehr organisch umgesetzt wird, bis hin zu, dass die Vegetation passt, dass die Felsformationen glaubwürdig aussehen. Ich komme mir also, wenn ich mich in diese Spielwelt so ein bisschen verliere, wirklich nicht vor, als wäre ich in einem Spiel, sondern ich komme mir im Gegensatz zu vielen anderen Open Worlds wirklich vor, als wäre ich, was das Visuelle angeht, im alten Ägypten. Ist fantastisch umgesetzt, ich bewege mich da unfassbar gerne in dieser Welt.
Ist es auch wie in den Vorgängern so eine Art Studienreise, die man da durchführen kann? Ich denke da insbesondere an die ganzen Codex-Einträge und so weiter. Oder ist das etwas, was Ubisoft jetzt alles in diesen DLC stecken wird, der Anfang 2018 kommen wird und praktisch Assassin's Creed Origins zum action- und gewaltfreien Lernspiel macht?
Das ist das große Aber an der Spielwelt. Da hast du den Finger sozusagen in die Wunde gelegt. Die Spielwelt ist eine wunderschöne, glaubhafte Fassade, aber sie bleibt Fassade, weil es keinerlei historischen Hintergrund im ganzen Spiel gibt. Also die Codex-Einträge, die du angesprochen hast, die es früher in den Assassin's Creed-Spielen gab, wenn man jetzt zum Beispiel einer historischen Persönlichkeit über den Weg gelaufen ist oder an einem besonders wichtigen oder prominenten Bauwerk vorbeigelaufen ist, das alles existiert im Spiel überhaupt nicht. Und das wurde offenbar, du hast es auch schon angesprochen, dem Discovery Mode, der dann Anfang 2018 per DLC nachgeschoben werden soll, geopfert, um es so rum zu formulieren. Und ich finde das relativ schade. Diese Welt, ich will die so gerne erkunden, ich will so gerne mehr über sie erfahren, aber das Spiel lässt mich nicht. Und ich würde auch gerne spielerisch mehr über diese Welt erfahren. Das haben, finde ich, frühere Assassin's Creeds teilweise sehr, sehr gut gemacht, durch launig geschriebene Codex-Einträge, bei der auch immer so ein bisschen die Grenze verschwommen ist zwischen, was ist jetzt Fiktion der Assassin's Creed-Autoren, was ist tatsächlich historisch passiert. Ich fand das immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und davon ist im Spiel zum jetzigen Zeitpunkt leider Gottes gar nichts. Und das ist schade.
Doof. Aber wechseln wir doch mal das Thema. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Nehmen wir zum Beispiel das Kampfsystem. Das war früher immer wie ein bisschen wie in den Batman-Spielen. Das heißt, sehr auf Reagieren ausgelegt. Es hat immer nur ein Gegner angegriffen. Man hat ihn gekontert. Es war kinderleicht. Wie sieht das jetzt aus? Haben Sie da was geredet?
Das ist wahrscheinlich die größte Neuerung im Spiel, dass sie das Kampfsystem sehr viel actionreicher, sehr viel responsiver und sehr viel aktiver gestaltet haben. Du hast jetzt eine Taste für einen leichten Angriff, du hast eine Taste für einen schweren Angriff, du kannst blocken und du kannst ausweichen. Es ist also im Kern ein Action-Kampfsystem, das nicht mehr auf Konter ausgelegt ist, sondern wirklich auf aktives Vorgehen. Es gibt dann auch noch dazu, das schaltet man dann im weiteren Spielverlauf, kann man das im Fähigkeitsbildschirm, kann man neue Fähigkeiten freischalten. Da gibt es dann unter anderem zum Beispiel auch eine Adrenalinanzeige, die sich im Laufe des Kampfes füllt. Und wenn die voll ist, dann kann man eine Spezialattacke, die sich je nach Waffe unterscheidet, einsetzen. Es ist also im Kern ein Kampfsystem, wie man es jetzt vielleicht aus vielen Action-Rollenspielen kennen würde.
Ich habe mir da ein paar Videos angesehen von verschiedenen Leuten, die das Spiel gespielt haben, und das Kampfsystem wirkte auf mich relativ repetitiv. Ist das wirklich so oder liegt so ein bisschen daran, was man als Spieler sich selbst für Ziele setzt, wie viel man die verschiedenen Waffen nutzt oder und so weiter? Oder es ist tatsächlich nicht das allzu tiefste Kampfsystem?
Es ist wirklich nicht das allzu tiefste Kampfsystem. Der valide Kritikpunkt, den man anbringen könnte, ist, dass es auf Dauer wirklich ein bisschen repetitiv wird, zumal der Schwierigkeitsgrad nicht sonderlich hoch angesetzt ist. Also wenn ich jetzt nicht gerade einem besonderen Elite-Gegner den Weg laufe, dann komme ich selbst auf dem hohen Schwierigkeitsgrad bislang zumindest extrem gut damit durch, dass ich einfach die leichte Attacke spamme und wenn ich tatsächlich einen Gegner mit Schild habe, dann seine Schildverteidigung mit der schweren Attacke durchbreche und dann wieder mit leichten Attacken nachsetze. Es hat allerdings wirklich den großen Vorteil im Vergleich zu früheren Assassin's Creed Spielen, dass mir persönlich die Kämpfe, auch wenn sie auf Dauer ein bisschen repetitiv werden, einfach mehr Spaß machen, weil sie responsiver sind und weil sie aktiver gestaltet sind. Es gibt zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, dass man einen Gegner in den Fokus nimmt, dann wird halt die Kamera auf ihn zentriert. Nutze ich eher selten, weil es mir häufiger passiert, dass wenn ich in Kämpfe reinkomme, das dann mit mehreren Gegnern passiert und dann stehen die Gegner so ein bisschen um mich rum und das ist ja häufig das Problem von Kampfsystemen aus so einer Third-Person-Schulterperspektive, dass man halt die Gegner, die hinter einem sind, nicht sieht, dass man da halt häufig auch mal ins Leere schlägt. Das alles passiert bei Assassin's Creed Origins, aber nicht auf einem Niveau, wo ich jetzt sagen würde, boah, mich nervt das Kampfsystem total an. Wenn ich so ein bisschen dieses falsche Dilemma aufmache, will ich lieber das von früher oder will ich das von jetzt, würde ich sagen, ich will das von jetzt. Auch wenn es kein Kampfsystem ist, wie man jetzt vielleicht bei einem Dark Souls oder so sagen würde, das ist absolut fantastisch. Aber immerhin stellt es mich in den Mittelpunkt und nicht einfach nur meine Fähigkeit, zum richtigen Zeitpunkt auf die Kontertaste zu drücken.
Und da will ich auch gleich die Brücke zum Loot-System schlagen. Das Spiel hat ähnlich wie Schatten von Mittelerde jetzt so ein Action-Rollenspielartiges Loot-System mit jede Menge Ausrüstungsgegenstände und Waffen, alle in den rollenspieltypischen Seltenheitsstufen von Common über Rare bis Legendary. Und da gibt's bestimmt auch noch Zwischenstufen. Halt klassisch farbkodiert über Grün, Blau, Lila und Gold. Bringt das dem Spiel was oder ist das lediglich eine Hebelstelle, um dir Microtransactions zu verkaufen? Wirkt es beliebig oder wirkt es relevant?
Offen gestanden, so wie ich es spiele, wirkt es komplett beliebig. Was allerdings auch daran liegt, dass ich jetzt in meiner Version, in der Vorbestellerversion, natürlich dann schon mal zwei legendäre Waffen dabei hatte, die man dann im Laufe des Spiels bei Händlern oder bei Schmieden auch noch upgraden kann. Das heißt, ich werde zwar zugeworfen mit unterschiedlichem Loot, es gibt unterschiedliche Bögen, es gibt unterschiedliche Waffenarten, es gibt zweihändige Waffen, es gibt einhändige Waffen, es gibt sogenannte Quickbows, die schießen relativ schnell, machen aber wenig Schaden, dann gibt es Jägerbögen. Und dann gibt es bis hin zu reinrassigen Fernkampfbögen, die halt sehr viel Schaden machen, aber wo man nur relativ wenig Pfeile hat. Es gibt unfassbar viel Loot und unfassbar viele unterschiedliche Gegenstände. Und leider Gottes ist für mich bislang der mit Abstand effektivste Weg, den einen Gegenstand, mit dem ich gut umgehen kann, einfach wieder und wieder zu upgraden.
Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gehofft, dass man schon in den Missionen und in den ganzen Aktivitäten des Spiels regelmäßig Dinge findet, die wirklich eine Verbesserung sind. Das gehört für mich bei einem Loot-System dazu.
Ja, das ist halt immer das große Problem, wenn du halt auch noch gleichzeitig so ein Upgrade-System hast. Und wenn dein Loot, zumindest so ist es mein Eindruck, sehr, sehr zufallsbasiert ist, dass also sein kann, dass du mal irgendwo in einem feindlichen Lager einen legendären Bogen findest und dann halt guckst, okay, was kann der und bei einem Gegner was findest, was du beim anderen Gegner wieder nicht findest, und wenn du das Ganze neu lädst oder so, hast du dann, hat der halt diesen Bogen nicht. Also das wirkt alles relativ zufallsbasiert, und zumindest mir geht's so, ich gucke alle Viertelstunde oder 20 Minuten mal in mein Inventar und mache in der Regel alles kaputt, weil man kann die Gegenstände zerlegen in Handwerksmaterialien, was ich dort drin finde, und benutze jetzt seit 20 Stunden ohne ein einziges Problem immer wieder den gleichen Kram, den ich dann halt regelmäßig beim Schmied upgraden lasse. Das ist ein bisschen schade.
Das klingt verdammt sehr nach Destiny 2. Lustig. Aber wenn das jetzt schon nicht so die große Säule für das Gameplay ist, was trägt dich denn da durch das Spiel? Was motiviert dich weiterzumachen? Ist es die Story?
Assassin's Creed Origins erzählt eine solide Geschichte, würde ich sagen. Sie schaffen es relativ gut oder sogar sehr gut am Anfang, den Hauptcharakter, Bayek heißt der, zu etablieren, auch sein Motiv zu etablieren. Es handelt sich eigentlich um eine relativ archetypische Rachegeschichte, aber die wird insbesondere am Anfang relativ gut inszeniert. Man kann sehr nachvollziehen, warum dieser Mensch auf Rache aus ist. Ich würde jetzt nicht sagen, zumindest bis dahin, wo ich es gespielt habe, dass das die Sorte Geschichte ist, bei der ich jederzeit wissen will, wie es weitergeht. Zumal ich bei vielen auch bei Hauptmissionen eher den Eindruck habe, ich mache jetzt einfach Dinge, um die damit die Story halt so ein bisschen weitererzählt wird. Aber es passiert nicht eigentlich was, sondern ich tue einfach nur Dinge, um jetzt von A nach B zu kommen. Dann kriege ich da eine Quest, um nach C zu kommen. Und es dauert immer wieder ein paar Stunden, bis dann tatsächlich irgendwas Nennenswertes passiert. Aber es ist durchaus eine solide Geschichte für diese Sorte Spiel. Es ist nicht so, dass sie mich langweilt oder dass ich bei den Figuren davor sitze, zum Beispiel bei der Hauptfigur, und sage, okay, den Typen kann ich überhaupt nicht leiden. Was mich, glaube ich, am meisten motiviert, gerade bei diesem Spiel noch weiterzuspielen, ist, ich will diese Welt weiterentdecken, weil sie fantastisch aussieht und weil sie eben mir das Gefühl gibt, dass ich wirklich in einem antiken Ägypten unterwegs bin, auch wenn mir der ganze historische Background schon ein bisschen fehlt. Es ist nicht so, und das muss man an der Stelle auch anmerken, es ist nicht so, dass ich die Welt gerne entdecke im Hinblick darauf, okay, was befindet sich hinter der nächsten Ecke? Was befindet sich bei diesem Fragezeichen da vorne? Denn das haben sie so ein bisschen aus Witcher 3 auch übernommen, wenn du in eine neue Zone reingehst. Die Spielwelt besteht aus unterschiedlichen Zonen. Die werden dir auf der Weltkarte auch mit der Level Range angezeigt. Das heißt, eine Zone kann halt eine Level Range zum Beispiel von 10 bis 15 haben. Dann haben die Gegner dort Stufe 10 bis 15. Die Quests dürften wahrscheinlich so 10 bis Stufe 15 sein. Da gibt es Regionen, die haben dann eine Level Range von 35 bis 40 zum Beispiel. Diese ganze Spielwelt steht dir von Beginn an offen. Auch das erinnert so ein bisschen an Witcher 3. Man kann also auch durchaus in ein Gebiet reinlaufen, wo die Gegner viel zu stark für einen sind. Und dann werden die mit so Totenkopfsymbolen markiert, ebenfalls wie in The Witcher. Daran erinnert das so ein bisschen, und dann kommst du in eine neue Region rein und dann sind da sehr viele Fragezeichen auf der Karte und dann denkt man am Anfang, okay, ich gehe jetzt mal zu Fragezeichen A und was ist denn da hinten? Und jetzt so nach 20 Stunden habe ich, glaube ich, alles gesehen, was das Spiel an Fragezeichen anzubieten hat. Das wiederholt sich relativ schnell und die Nebenmissionen, von denen es jetzt mittlerweile viele gibt, auch rollenspieltypisch, so Nebenquests, die dann auch vertont sind, die eine eigene kleine Geschichte erzählen, auch die sind durch die Bank weg eher aus der Abteilung mittelmäßig.
Da vermisse ich so ein bisschen irgendwie die coolen Highlights in der Progression, von dem, was du erzählst. Wenn ich mich an die früheren Spiele erinnere, insbesondere Syndicate, da gab es regelmäßig sehr bedeutende Charakter-Upgrades, sowas wie diesen Enterhaken oder die Möglichkeit, sich da irgendwie relativ schnell von A nach B über die Dächer zu ziehen, oder die zweite Doppelklinge, mit der man dann plötzlich Morde hinbekommen hat. Gibt's auch noch wenigstens diese Punkte, wo das Spiel einen deutlichen Schritt macht, wo du irgendein cooles Spielzeug bekommst, oder ist es eher so ein gleichmäßiges Vorankommen, indem du eben Skillpunkte sammelst, im Level aufsteigst, deine Ausrüstung verbesserst oder neuen Loot findest und einfach so klassisch diese Rollenspielprogression mitnimmst?
Es ist eher die klassische Rollenspielprogression, vielleicht ein bisschen gemünzt oder angereichert mit Sachen, wie man sie auch aus Schatten des Krieges kennt, dass man im weiteren Verlauf eben neue Spezialfähigkeiten beziehungsweise auch neue Werkzeuge freischaltet über dieses Skillsystem, wie zum Beispiel Feuerbomben oder Schlafpfeile. Das schaltet man im Laufe des Spiels frei, was so diese Story-Progression angeht, mit total super tollen neuen Gegenständen oder Wegen, diese Spielwelt zu erforschen. Das ist mir bislang einmal passiert. Dein Charakter fängt an ohne diese versteckten Klingen in seinem Arm. Die sind tatsächlich über die Story-Progression, werden die freigeschaltet. Ansonsten ist mir jetzt in 20 Stunden in der Hinsicht noch nichts begegnet. Man muss allerdings auch dazu sagen, von allen Assassin's Creed Spielen ist dieses garantiert das, das den wenigsten Parkour-Aspekt hat. Oh. Dieses ganze Parkour-System, ich kraxel über Dächer, ich kraxel an Häusern hoch und so weiter und so fort, ist komplett reduziert. Ich will nicht sagen, dass es nicht drin ist. Das Parkour-System ist drin. Man steuert das auch weiterhin wie bei den früheren Assassin's Creed. Es gibt nur in der Regel keinen guten Grund, es zu nutzen, außer die Mission bei einer Infiltration von einer feindlichen Basis oder so erfordert das explizit. Dadurch, dass die Spielwelt wirklich sehr, sehr weitläufig ist, bewegst du dich zu, ich würde mal sagen, 90% entweder die Straßen oder ganz normal in einer Ebene entlang zu Fuß beziehungsweise auf dem Rücken deines Pferdes.
Da habe ich nichts dagegen. Das Klettern bei Assassin's Creed hatte stets etwas Halbautomatisiertes und teils auch Ungenaues. Wenn du schon solche Mechaniken ansprichst, wie sieht's denn mit dem Schleichen aus? Das war stets auch eine der Säulen von Assassin's Creed. Für mich auch immer eine der Säulen, die nie so hundertprozentig befriedigend waren. Ich hatte in dem Spiel oft Probleme, das System korrekt einzuschätzen, und wenn ich mal entdeckt wurde, aus diesem Entdeckzustand rauszukommen. Wie sieht denn das aus? Wie gut ist das Stealth-System und wie wichtig?
Es ist ein absolut rudimentäres Stealth-System, wie das bei Assassin's Creed in den letzten Teilen aber schon immer der Fall war. Du kannst halt optional in den Schleichenmodus gehen, dann bewegt sich dein Charakter gebückt voran. Da kannst du dann, wenn du zum Beispiel eine gegnerische Basis oder ein Fort infiltrierst, kannst du dann der Reihe nach die Wachposten ausschalten. Es ist aber kein Schleichsystem, das man jetzt irgendwie mit einem Thief oder so in irgendeiner Form vergleichen könnte. Es ist sehr, sehr rudimentär, so wie es auch bei zum Beispiel Schatten des Krieges eingesetzt ist oder so wie es frühere Assassin's Creeds gemacht haben. Es gibt auch da wieder dann die Möglichkeit, dass man sich in hohes Gebüsch verzieht, einmal pfeift, dann kommt der Gegner angewackelt, dann macht man ihn fertig und macht so einen Stealth-Kill, dann geht man ein Stück weiter, vielleicht ins nächste Gebüsch, lockt den nächsten Gegner an, wie man das eben aus solchen Open-World-Stealth-Systemen kennt. Sehr rudimentär, funktioniert aber.
Alles klar. Und weil du vorhin schon die Vorbesteller-Boni erwähnt hast, müssen wir natürlich auch die anderen Aspekte der modernen Spielemonetarisierung besprechen. Es gibt im Spiel einen Shop, es gibt Microtransactions. Erzähle mir, was das ist und wie sehr es sich auf das Spiel einwirkt. Ist da irgendwo die vergiftete Microtransaction-Karotte vor deiner Nase oder ist das alles einfach zu ignorieren? Wie fügt sich das ein?
In diesem Fall ist es wirklich sehr, sehr einfach zu ignorieren. Das Spiel geht an einer bestimmten Stelle, relativ früh im Spiel, will es dir den Shop so ein bisschen näher bringen und schenkt dir ein bisschen was der Ingame-Währung, Helix-Credits, wie die bei Assassin's Creed genannt werden. Und dann kannst du da zum Beispiel Ingame Gold kaufen, du kannst Ability-Punkte kaufen, du kannst Crafting-Gegenstände kaufen. Du kannst Schatzkarten kaufen. Ich habe dann mein Budget, das mir das Spiel gibt, habe ich dann, glaube ich, in Schatzkarten investiert und seitdem ignoriere ich diesen Ingame-Shop völlig. Ich habe nicht den Eindruck, dass es lange so extrem ist, wie zum Beispiel bei Schatten des Krieges, dass man da wirklich hingeht und sagt, wir wollen aktiv, dass der Spieler den Shop benutzt. Es scheint sehr, sehr auf Convenience angelegt zu sein, sehr, sehr darauf angelegt zu sein, dass man eben sagt, okay, bevor ich mir jetzt noch mehr Ability-Punkte zusammengrinde oder bevor ich hier jede Nebenquest mache, um an genug Geld ranzukommen oder bevor ich jetzt hingehe und die nächsten 2 Stunden lang irgendwelche Tiere suche und umbringe, damit ich genug Crafting-Gegenstände habe, um meine Gegenstände wiederum zu verbessern, dafür gebe ich sie halt im Shop aus.
Das ist jetzt aber spannend. Wir sind zwar schon über die Viertelstunde hinaus, aber genau der Punkt ist interessant. Die Microtransactions scheinen alle eher Abkürzungen zu sein. Die sparen dir Zeit, die sparen dir Mühe. Heißt das, das Spiel ist unnötig ausgestreckt? Hast du das Gefühl, dass du ein bisschen zu viel auf Zeit spielen musst, dass du zu viel unwichtige Nebenaufgaben und Fleißarbeit erledigen musst? Oder ist das Spiel, auch wenn man die Microtransactions ignoriert, gut ausbalanciert, hat eine angenehme Progression? Oder wirkt das schon eher wie durch festen, glitschigen Schlickwarten, der bis zu den Knien geht?
Ganz so extrem ist es nicht. Es ist natürlich in Teilen grindy, also gerade das Crafting-System, bei dem du dann deinen Nahkampfschaden verbesserst, deine Rüstung verbesserst, den Schaden mit deinem Hidden Blade verbesserst, den Schaden mit Bögen verbesserst und ich glaube als letztes gibt es dann auch noch, dass du den Köcher deiner Bögen verbesserst, dass du mehr Pfeile tragen kannst. Dafür brauchst du unterschiedliche Crafting-Materialien, die kriegst du häufig, nicht immer von Tieren. Das heißt, du gehst dann zum Beispiel hin und sagst, okay, ich brauche jetzt irgendwelche starken Tier heute, okay, jetzt kann ich hingehen und irgendwie 20 Krokodile verhauen. Natürlich ist das ein Grindy-Aspekt. Und auf Dauer ist es geht's mir jetzt zum Beispiel gerade so, dass ich das erstmal völlig ignoriere, weil im Moment komme ich sehr, sehr gut durch. Ich brauche keine besseren irgendwas und das nervt mich einfach auf Dauer, wenn ich halt jederzeit immer mal wieder gucken muss mit dem Adler, der jetzt im Spiel drin ist, der jetzt so ein bisschen diesen alten Modus, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie hieß denn der bei Assassin's Creed immer? Der
Eagle Vision.
Genau, die Eagle Vision durch einen tatsächlichen Adler ersetzt. Und den du dann zum Beispiel nutzen kannst, den kannst du eigentlich jederzeit rufen und da werden dir dann zum Beispiel angezeigt Tiere, die besonders viel eines Crafting-Gegenstandes abwerfen und dann kann man 200 Meter in diese Richtung reiten und dann macht man irgendwie dieses Reh fertig, das halt 4 Felle statt normalerweise einem Fell dabei hat und so weiter und so fort. Das ist schon relativ grindy. Ich glaube auch, dass es verfehlt wäre und ziemlich absurd wäre zu denken, dass da die Microtransactions beim Design gar keine Rolle gespielt haben, aber man kann es im Großen und Ganzen relativ gut ignorieren.
Gut,
würde ich sagen. Weil wir gerade beim Thema Grindy sind, eine Sache muss ich noch sagen, denn das, was mich jetzt nach 20 Stunden am meisten stört bei dem Spiel, sind weder die Microtransactions, weder das Crafting. Es ist noch nicht mal, dass das Kampfsystem nicht sonderlich komplex ist. Ich habe eigentlich schon Lust, das Spiel jetzt noch weiter zu spielen, aber bislang ist das Missionsdesign schlicht und ergreifend scheiße. Viel zu viele Missionen gehen davon aus, dass du erstmal gefühlte 5 Minuten einem NPC hinterherläufst, während er dich mit Exposition vollquatscht. Viel zu viele Missionen bestehen daraus, dass man einfach nur eine feindliche Basis infiltriert, dort alle umbringt und irgendjemanden, der dort gefangen genommen wurde, rettet. Und häufig genug ist die Mission dann noch nicht mal fertig, wenn man ihn gerettet hat, sondern man muss ihn dann auch noch zum Ausgangspunkt zurücktragen. Sehr viele Missionen gehen also davon aus, dass der sich irgendwie einen Fuß verknackst hat oder nicht mehr laufen kann, weil er gefoltert wurde und so weiter. Wie viele Leute ich schon durchs alte Ägypten in 20 Stunden Huckepack getragen habe, ich kann sie gar nicht alle zählen. Und zumindest, wie gesagt, soweit wie ich es gespielt habe, fehlt dem Missionsdesign komplett irgendwie ein cooles Highlight. Die Missionen sind alle von der Stange, sind alle 0815 und ich habe den Eindruck, ich habe die wenigen Missionstypen, die es in dem Spiel gibt, habe ich jetzt nach 20 Stunden schon 5-mal pro Missionstyp gespielt. Das ist gerade das, wo ich sage, hoffentlich wird das im weiteren Spielverlauf noch besser. Ich würde eher dazu neigen zu sagen, das wird es nicht, weil ich sehr wenige Spiele kenne, die dann irgendwann nach 25 Stunden plötzlich geiles Missionsdesign hatten, nachdem sie vorher ein sehr altbackenes und sehr rudimentäres Missionsdesign hatten. Mag sein, dass es noch passiert, aber das wäre im Moment mein wahrscheinlich größter Kritikpunkt und auch der Kritikpunkt, bei dem ich sagen würde, da kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Spieler einfach nach 20, 25 Stunden trotz toller Spielwelt aussteigt, weil man immer wieder das Gleiche macht, auch in den Hauptmissionen. Und das ist ein Problem vom Missionsdesign.
Super. Ich finde, das ist ein tolles Stichwort, Schlusswort, meine ich. Ich habe noch so viele kleine Detailfragen, aber die würden das Format, das wir ohnehin schon fast um 10 Minuten überziehen, völlig sprengen. Das heben wir uns vielleicht für die eventuelle Wertschätzung oder den Sonntagspodcast auf. Danke für deine Eindrücke, Jochen.
Ja, wobei eine Sache müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Ja doch, es hilft ja nicht, sonst fragen uns die Leute im Forum und sie würden uns zu Recht fragen, nämlich wie sieht es mit der Technik aus? Ich spiele Assassin's Creed Origins auf dem PC. Ich spiele es auf einer GeForce GTX 970 und ich kann es auf Ultra spielen, ohne dass es zu Rucklern kommt, beziehungsweise zu massiven Framerate-Einbrüchen. Das Spiel läuft sehr stabil. Ich habe allerdings ein einziges Problem und das ist, dass die NPC-Texturen bei mir teilweise sehr, sehr lange brauchen, um nachzuladen. Dann stehen da sozusagen Schaufensterpuppen in der Welt rum und glitschen auch gerne mal in die Welt rein, wenn die Texturen noch nicht geladen sind. Ich hatte einen Fall, dass mir das beim NPC passiert ist, die ich eskortieren sollte und die dann irgendwo in einer Hauswand feststeckte und dann musste ich erstmal schnell reisen an einen anderen Punkt, dann wieder zurückreisen mit Ladezeiten, damit das alles wieder resettet wird. Das ist aber tatsächlich das einzige Problem, was ich bislang hatte. Bei mir läuft es sehr flüssig. Ich habe auch kein Problem mit der Soundabmischung, die offensichtlich viele oder einige PC-Spieler haben. Im offiziellen Forum gibt's relativ viele Threads mit Problemen. Da kann ich leider Gottes nichts dazu sagen und auch keine Workarounds geben, weil, wie gesagt, bis auf die nachladenden Texturen habe ich derzeit kein einziges Problem mit dem Spiel.
Ach, ist es doch auch mal schön. Aber jetzt, glaube ich, sollten wir zum Ende kommen. 25 Minuten sind fast vergangen. Danke, Jochen.
Ach, gerne, Sebastian. Und 15 Minuten, 25 Minuten, so eine Viertelstunde. Ist halt so eine akademische Viertelstunde. Weißt du? Die sind ja teilweise ein bisschen länger. Aber meine Damen und Herren, so viel dann an dieser Stelle zu einer kurzen, aber hoffentlich fundierten Ersteinschätzung von Assassin's Creed Origins. Wer jetzt immer noch nicht ganz genau weiß, soll ich mir es kaufen, soll ich mir es nicht kaufen, kann gerne auf die geplante Sonntagsfolge warten. Im Moment würde ich es einschätzen, auf meiner persönlichen grünen Wiese reitet es gen einer 70er-Wertung für Assassin's Creed-Fans immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Es scheint mir bislang aber nicht das Open-World-Spiel zu sein, was man ganz, ganz dringend haben müsste, wenn man bislang mit der Serie nichts anzufangen weiß. Mehr dann, wie gesagt, hoffentlich demnächst in einem Sonntagspodcast. An Sie und euch allen da draußen, wie immer, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Wir hören uns wieder bei einer anderen Viertelstunde, bei einem anderen unserer Formate oder im Forum. Bis dahin, macht's gut.